Offenbarung 7. Ich lese euch jetzt die ersten 9 Verse und bitte euch vor Gottes Wort aufzustehen. Danach sah ich 4 Engel an den 4 Ecken der Erde stehen, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde, über das Meer oder über irgendeinen Baum wehte. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne her aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Er rief den 4 Engeln, denen aufgetragen war, Erde und Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: Schädigt weder Erde noch Meer noch Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Das sind je 12.000 Versiegelte aus Juda, Ruben, Gad, Asser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin. Danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Amen. Lasst mich beten vor diesem Text aus der Offenbarung. Lieber Vater im Himmel, öffne unser Herz und gib uns ein Herz, das auf dich hören will und dir gehorchen will. Und bei all dem gib uns auch das rechte Verständnis. Dir zur Ehre und zum Guten. Amen. So, die Predigt ist folgende. Nach dem 6. Siegel, das das jüngste Gericht beschreibt, wäre jetzt an für sich das 7. Siegel dran, das den zukünftigen Himmel beschreibt. Aber das wird eben erst in Kapitel 8 aufgetan. Und jetzt und hier in Offenbarung 7 wird zuvor ein Blick auf die Versiegelten geworfen. Die Versiegelten, das sind, ja, das ist die wahre und bewahrte Kirche aus Altem und Neuem Testament. Die werden dann auch zugleich in diesem Kapitel die 2 Fragen der Märtyrer und der Gottlosen aus Kapitel 6 beantwortet. Wann endlich schaffst du Recht? Und wer kann vor Gottes Zorn bestehen? Ich habe, wie ihr seht, das Kapitel in 3 Punkte oder Blicke eingeteilt. Erstens der Blick auf die Engel, zweitens falsche Blicke und der rechte Blick, drittens Blick auf Trübsal und den Himmel. Erstens die Engel. Also das Bild mit den 4 Winden, das wurde schon vom Propheten Sacharja gezeigt. Der vierfache Wind bzw. Geist wird in 4 Himmelsrichtungen ausgesandt. Und jetzt Wind und Geist, das ist im Hebräischen und Griechischen an für sich dasselbe Wort, wird auch für den Heiligen Geist benutzt. Und Psalm 104 und Hebräer 1, 7, der Herr macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Also da sind auch die Engel so bezeichnet. Engel sind laut Hebräer 1,14 dienstbare Geister, ausgesandt für die, die das Heil erben. Der Volksmund sagt Schutzengel zu ihnen. Aber hier hält Gott sie im Prinzip zurück. Bei Sacharja sind sie ausgesandt. Sie werden zum Gericht ausgesandt. Es sind Gerichtsengel. Und was hier an für sich beschrieben wird, ist, das jüngste Gericht wird zurückgehalten, bis alle, die die Gott dienen, versiegelt sind. Alle. Also die Vorlage für Offenbarung 7, die finden wir in Exodus 12, 2. Mose 12. Die Gemeinde Israel soll das Passahlamm essen und sein Blut an die Türpfosten streichen, damit sie von dem Gerichtsengel verschont bleiben. Sie wurden durch das Blut des Lammes versiegelt und deswegen auch bewahrt. Und das ist ein direktes Bild in der Offenbarung. Das Lamm öffnet immer die Siegel. Es ist nicht das einzige Bild und nicht die einzige Vorlage. Und Gott hat an für sich zwei Siegel angeordnet. Die Beschneidung im Alten Testament und die Taufe im Neuen Testament sind die Siegel zur Aufnahme in den Gnadenbund. Passa im Alten Testament und Abendmahl im Neuen Testament besiegeln dann den Gläubigen die Erlösung. In diesen von Gott verordneten Siegeln bekräftigt er, wie der Herr Jesus Christus alles getan hat, was für sie gut ist. Dass er auch gestorben ist, dass er ins Gericht gegangen ist an ihrer Stelle, dass er auferstanden ist, um ihnen all das Gute zuzuordnen. Also die Siegel sagen so viel wie, du bist mein und ich tue dir gut. Und wer dir Gutes tut, tut auch mir Gutes. Und wer dich angreift, greift auch mich an. Das sagt er jedenfalls der Herr Jesus in Markus 9. Aber die Siegel, die kann man auch missbräuchlich verwenden und sich so Gottes Gericht zuziehen. Und deswegen gehört zu diesen Siegeln, also zu den äußeren Dingen da wie Brot und Wein und Wasser, gehört auch der Heilige Geist. Epheser 4,30 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Der gehört dazu. Wasser und Brot und Wein und sind Materie, das sind äußerliche Dinge. Aber der Heilige Geist wirkt innerlich Glauben an den Herrn Jesus Christus, für dessen Taten eben diese Siegel stehen. Der Heilige Geist überführt mich von Sünde. Er überführt mich von Sünde hin zum Herrn Jesus Christus, der eben für meine Sünde gestorben ist. Und der mein guter Fürsprecher ist. Der Heilige Geist bewirkt bei mir auch, dass ich Gott dienen will. Er verherrlicht den Herrn Jesus. Und ich will ihm dienen. Wir wollen. Das ist der Heilige Geist. Und was den Engeln hier in Offenbarung 7 gesagt wird, schädigt weder Erde noch Meer, bis wir alle versiegelt haben. Ja, das heißt so viel, das jüngste Gericht wird zurückgehalten, bis die Zahl der Versiegelten Gottes Kinder voll ist. Bis Gott kennt seine Kinder von Anfang an, also von der Schöpfung an, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Und er kennt diese Zahl. Und die ist, Gott sei Dank, jetzt noch nicht voll. Lasst uns das im Blick halten, dass Gott seine Kinder sehr wohl kennt und sie auch versiegelt. Es gibt natürlich... es gibt ein, zwei verkehrte Blicke, sowohl auf die Siegel wie auch auf die Offenbarung. Der erste verkehrte Blick, also Gottes Siegel, die Sakramente haben keine automatische Wirksamkeit. Also das Wasser nützt nichts. Es reinigt zwar äußerlich von Schmutz, wenn man schmutzig ist, Und das Brot und der Wein, ja, das sind ein wenig Nahrungsmittel, aber das ist nicht ihre volle Funktion. Man kann sie tatsächlich falsch beurteilen. Also wenn man das Brot isst, oder, dann ist man damit nicht ein Christ. Sie haben äußerlich eine Funktion, indem sie reinigen oder Hunger und etwas Durst stillen, aber das hat nichts mit dem Christsein zu tun. Ist etwa vergleichbar mit Paula. Sie hat sich einen Ehering an den Finger gesteckt und gesagt, dass sie verheiratet ist. Und wenn man sie fragt, mit wem, überlegt sie dann kurz und sagt, mit Paul. Und fragt man aber dann den Paul, ob sie mit ihm verheiratet ist, sagt er, nein, ich kenne sie ja nicht einmal. Also da hat sie sich denn das Siegel des Ehebundes an den Finger gesteckt, aber ist nicht verheiratet. Der Herr Jesus nimmt dieses, wir sind Christen, ja, und wir haben das und das in deinem Namen getan, sagen viele in Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt. Und er sagt, ich habe euch nicht gekannt. Ihr seid Täter des Nichtgesetzes. Also ihr seid Gesetzesbrecher. Und ich habe euch nicht gekannt. Die Sakramente ohne Glauben, die nützen gar nichts. Ohne rechten Glauben nützen sie nichts. Ohne den Heiligen Geist, der den rechten Glauben auch in einem entfaltet, nützt nichts. Ja, Ringe machen keine Ehe, Sakramente machen keine Christen. Der lebendige Christus macht lebendige Christen. Und jetzt zum anderen verkehrten Blick, das betrifft die Offenbarung. Jehovas Zeugen haben aus den 144.000, die da erwähnt werden, und der großen Volksmenge ein Zweiklassensystem gemacht. Die 144.000 aus Israels Stämmen, die der Apostel auf der Erde sieht, die sind bei ihnen im Himmel und sind eine auserwählte Leiterschaft oder Führerschaft, aber die sind im Himmel. Hier in Offenbarung 7 sind sie auf der Erde. Und sie werden mit den Namen der Stämme genannt. Aber Jehovas Zeugen ignorieren das, dass die auf der Erde sind. Und sie ignorieren natürlich auch die Stämme, die 12 Stämme. Und sie ignorieren damit auch die Judenchristen. Ja, die Volksmenge, die große Volksmenge, die im Himmel vor dem Thron steht, die verpflanzen sie auf die Erde. Und wenn man einen Zeugen Jehova fragt, willst du in den Himmel oder nein, ich will auf der Erde bleiben und will in der erneuerten Erde dann 1000 Jahre glücklich leben, und zwar in dem und dem Haus da. Das ist hier umgekehrt. Ist eine Verfälschung von Gottes Wort. Jetzt ein rechter Blick auf diese 144.000 und die große Volksmenge. Also das sind tatsächlich 12 Stämme Israels. Und sie bezeichnen an für sich, ja, die 144, das ist 144.000, das ist symbolisch. Das ist 12 Stämme mal 12 Apostel mal 1000. Und sie bezeichnet an für sich die wahre Kirche im Alten Testament und im Neuen Testament die Gesamtzahl. Und das Israel Gottes besteht aus Juden und Heiden, die an Jesus Christus glauben und ihm folgen. Das sagt uns Galater 6, 16. Was hier, Juda steht am Anfang, weil aus ihm der Messias, der Christus kommt. Und ja, noch einmal, die 144.000, die im Alten Testament an Jesus Christus glaubten, halt in der Zukunft, und die im Neuen Testament an ihn glauben. Das sind diese 144.000. Und wir müssen da schon einen Blick auf Römer 8 werfen. Und ich lese euch jetzt Römer 8, 31 folgende. Da ist die Rede davon und Paulus, der Apostel, hat das mit den, klärt das mit den Juden und so weiter. Und er sagt dann, wir müssen immer noch im Hinterkopf halten, dass den Engeln verboten wird, die Erde zu schädigen, bis das Endgericht dann kommt. Und jetzt sind wir immer noch in dieser Situation und in diese Situation jetzt hinein redet Gott so. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer soll verdammen? Christus Jesus, der gestorben, ja, der auferweckt und zu Rechten Gottes ist, der setzt sich für uns ein. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Mangel, Gefahr oder Schwert? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also hier wird in Römer 8 ähnlich gesprochen und an für sich auch die Frage der Märtyrer in Offenbarung 6. Bis wann? Bis wann ist endlich Recht und Ordnung? Bis wann ist das jüngste Gericht, wo du die Ungerechten auch strafst? Ja, Römer 8 und Offenbarung 7 sagen im Prinzip dasselbe aus. Gott versiegelt die Sein mit seinem Heiligen Geist und nichts und niemand hat die Macht, sie kaputt zu machen. Denn sie haben einen Herrn, der sie nicht aufgibt. Leid? Ja. Aber nicht solches, das sie zugrunde gehen lässt. Gott hat sie auserwählt. Wie Römer 8 sagt, berufen, gerechtfertigt, versiegelt und vorherbestimmt. Und um Jesu Willen muss ihnen alles, sowohl das Gute als auch das Schlechte, das Widerwärtige zum Besten dienen, denn es ist vom Vater im Himmel zugelassen zu ihrer Erziehung. Das ist unter Umständen sehr hart zu glauben, wenn es einem wirklich schlecht geht, wenn die Feinde einen wirklich verfolgen. Ich komme in der Trübsal im dritten Blick noch dazu. Und jetzt komme ich eben dazu. Drittens, der Blick auf die Trübsal und den Himmel. Und ich lese die Verse 9 bis 17. Nach diesem sah ich eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Psalmen und Palmen in ihren Händen. Sie rufen laut, Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Einer der Ältesten sprach zu mir, die mit weißen Gewändern, wer sind sie und woher kommen sie? Ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Er sprach, es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor Gottes Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihn wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie zu Wasserquellen des Lebens leiten. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also dieser Blick oder diese Verse, die bereiten das siebte Siegel vor, zeigen dann schlussendlich die glückliche Zukunft der Christen. Und diese große Volksmenge, die ist tatsächlich vor Gottes Thron, also die ist schon im Himmel, wohnt bei Gott, ehrt ihn, freut sich an ihm. Und wenn es noch Tränen bei ihnen gibt, dann sind es Freudentränen. Und das ist ein Vorblick in den Himmel. Und am Schluss der Offenbarung sind die gleichen Worte und dieselben Begriffe wiederverwendet. Ja, dieser Blick in die Zukunft ist eine Ermutigung für denen es momentan auf der Erde schlecht geht und die nicht viel sehen. Ist etwa vergleichbar mit, wenn man durch einen Tunnel fährt, ohne Licht, aber dann ist es beklemmend. Aber dann am Ende sieht man das Licht. Und dann ist wieder die Weite da und dann ist es wirklich gut. So eine Ermutigung, die braucht man dann, wenn es einem schlecht geht. Und dieses Bild von der großen Volksmenge beschreibt, wie die 144.000 zuvor die Gesamtzahl der Erlösten. Allerdings, die hier sind ja jetzt schon im Himmel. Die sind schon im Himmel. Während die 144.000, die waren noch auf der Erde. Das ist schon der Himmel. Und da ist kein Leid mehr. Und sie rufen da laut: Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und für Heil steht im Hebräischen wörtlich der Name Jesus. Und sie rufen wörtlich: Rettung kommt von Gott und dem Lamm. Und sie haben recht damit. Sie haben es ja schon erlebt. Sie wissen, was sie sagen. Die weißen Gewänder, gewaschen im Blut des Lammes, das ist die Standardgarderobe der Christen. Das ist das, was sie bekommen von Gott. Das ist Standardgarderobe. Die Gerechtigkeit und Heiligkeit des Herrn Jesus hat er ihnen angezogen. Wie ein weißes Kleid. Ja, und das ist das, was uns der Herr Jesus eben erarbeitet hat, diese weißen Kleider, die Gerechtigkeit, die Rettung überhaupt, die Weisheit und die Heiligkeit. Das sagt uns 1. Korinther 1,30. Gott hat ihn dazu gegeben. Schön. Mit Blut gewaschen. Ja, das ist das Bild für die ständige Reinigung, die wir nötig haben, um in seiner Gemeinschaft zu bleiben. Wir bekennen unsere Sünden ja nicht irgendeiner Wand oder irgendeinem unbekannten Wesen, wir bekennen sie ihm. Und er macht es gut. Sie sind aus der großen Bedrängnis gekommen. Das ist jetzt wieder tatsächlich ein Problem. Also biblisch ist es kein Problem, aber in der Auslegung. Die wörtlich große Bedrängnis oder Trübsal, wie es auch übersetzt werden kann, für Gottes Volk ist im Buch Exodus beschrieben, wo sie so versklavt wurden und so bedrängt und getötet wurden. Und dann allerdings wurden sie durch das Passa aus dieser Trübsal erlöst und in die Freiheit geführt. Die große Bedrängnis, die zitiert an für sich auch der Prophet Daniel in Kapitel 12. Er redet von ihr und der Herr Jesus nimmt das auf. Dieselben Begriffe. Er zitiert Daniel und sagt in Matthäus 24, dass sie so groß sein wird wie niemals zuvor und danach. Und danach. Also was mit dieser großen Trübsal oder Bedrängnis sein wird, das war schon. Das war 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem eingeschlossen haben. Also es war im Prinzip ein dreieinhalbjähriger Aufstand und sie haben letztendlich diese Stadt zerstört und waren wirklich unbarmherzig und grausam zu den Juden. Die waren allerdings zum Teil wie tollwütig. Die haben ihre eigene Bevölkerung so behandelt, wie nicht einmal die Römer sie behandelt haben. Also diese große Trübsal, die war schon 70 nach Christus. Es wird keine geben, die größer ist. Ja, okay, die war schon. Es ist dann für sich das mit der Trübsal, das heißt im Griechischen Slipsis. Und es ist eine Megaslipsis, aber die davon Bedrängnis, das sind dann für sich die Christen andauernd. Wenn wir den Weltverfolgungsindex von 2024 lesen, dann sind die Christen die am meisten verfolgten Menschen auf der Welt. Und es sind so viele wie nie zuvor. Das ist bei uns so Bedrängnis. Ja, also wenn man verspottet wird, ist das bedrängend. Gott sei Dank sind wir in einer Zeit und in einem Land oder Ländern, wo wir Gott danken sollen und können, dass wir relative Freiheit haben. Relative Freiheit. Es tut uns gut. Also wir sind nicht wirklich verfolgt, vielleicht benachteiligt oder verachtet oder verspottet, aber nicht mehr. Wir sollten Gott wirklich dankbar sein, dass wir nicht bedrängt sind. Ich komme zum Schluss. Es ist ein absolutes Privileg, an den Herrn Jesus Christus glauben zu dürfen, denn Gott hat einen dazu berufen und zu nichts anderem. Seine Siegel besiegeln und versichern uns genau das, was er für uns getan hat, tut und tun wird. Geht es dir gut, dann sei Gott dankbar und ehre ihn recht. Geht es dir schlecht, vertraue auf den Herrn Jesus Christus. Er macht schlussendlich alles gut. Denn er ist ja für dich in Gottes Gericht gegangen und wird dich darum nicht aufgeben. So ermutigen und trösten die rechten Blicke in Offenbarung 7. Amen.